Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Hey Sam, auf dem Blog und im Podcast haben wir uns schon mit den unterschiedlichsten Formen beschäftigt, wie man Schweden entdecken und erleben kann. Wir haben uns darum gekümmert, wie man mit dem Auto unterwegs sein kann, mit dem Camper, mit dem Zug, mit dem Fahrrad, wandern, mit dem Kanu, alles war eigentlich schon dabei. Aber eine Form, die fehlte bisher noch. Und da freue ich mich sehr, heute diese Lücke schließen zu können. Es geht ums Reiten. Schön, dass du dich heute mit mir gedanklich auf den Pferderücken schwingst. Mein Name ist Jo von Elchkuss und ich sage hey, ok, willkommen. Und heute spreche ich mit einer Frau, die mit, ja, ich würde sagen Fug und Recht als Expertin auf diesem Feld bezeichnet werden kann. Schön, dass du da bist, Melanie Kruna. Hey.
Hey, ja, danke für die Einladung, der ich gerne gefolgt bin und ich bin gespannt auf deine Fragen für heute.
Bevor wir dann mit dem Reiten oder übers Reiten in Schweden sprechen, möchte ich kurz noch von einer Urlaubserfahrung erzählen, die auch dann letztendlich viel mit dir zu tun hat und die wir zusammen mit unserem 6-jährigen Sohn gemacht haben. Er wollte unbedingt reiten, hatte davor noch keine Reiterfahrung, aber er wollte unbedingt reiten. Und so sind wir auf dem Hof Gingas Goat bei Urshult am südlichen Osnen in Småland gestoßen. Dieser Ponyreiterhof, der wird geführt von 2 Schweizer Auswanderern. Vor allem Angelika kümmert sich dabei um die Tiere. Vielleicht kommen die beiden hier auch mal noch im Podcast vor. Da bin ich gerade noch so in den Gesprächen, aber vielleicht lernst du die auch bald mal dann ganz persönlich im Podcast kennen. Ja, und hier buchten wir 2 Ausritte an 2 aufeinanderfolgenden Tagen. Am ersten Tag ritt nur unser Sohn auf einem kleinen Pony, also natürlich geführt. Und am zweiten Tag ritt auch meine Frau mit. Es ging ganz, ganz langsam und entspannt, zunächst auf so einer winzigen Landstraße durch die smallländische Landschaft, vorbei an den typischen Steinmauern, die man hier wirklich überall sieht, hinein in den Wald und dort auf schmalen Pfaden zwischen Heidelbeerbüschen hindurch an einem kleinen See vorbei. Absolut ruhig, absolut entspannt und einfach so eine, ja, richtig rundum schöne Sache. Vor allem für unseren Sohn, der da bis heute noch davon schwärmt. Und alleine gefunden hätten wir diesen Pony-Reiterhof wahrscheinlich nicht. Ursprünglich hatte ich bei dir, Melanie, angefragt und du hast vor mittlerweile 7 Jahren auf elchkuss.de von deiner Auswanderung nach Schweden berichtet. Und daher kannte ich dich so ein bisschen. Aber du hast das sofort gesagt, nee, 6-Jährige, nein, das geht bei mir nicht. Ich bin nur für die Älteren irgendwie da. Aber frag doch mal bei Angelika nach. Und also vielen Dank nochmal für diesen Tipp, der wirklich ganz, ganz, ganz toll war. Das Spannende war dann für mich auch zu sehen, als ich mich da mit Angelika unterhalten habe, dass sie dich ja schon bereits seit längerem kennt und auch zu sehen, welche Bedeutung du für sie und ihre eigene Auswanderung hattest. Ihr kennt das schon länger, sie hat auch mal bei dir als Winterhilfe, heißt es glaube ich, gearbeitet oder so im Stall geholfen. Dein Reiterhof liegt nicht weit von ihrem entfernt und diese Erfahrungen bei dir haben sie, so war zumindest mein Eindruck, doch sehr, sehr stark auch bestärkt, selber den Schritt zu wagen, nach Schweden auszuwandern und dort einen eigenen Ponyreiterhof dann zu gründen. Ist das so oder war das jetzt nur so ein Zufall oder hast du da schon auch so eine mittlerweile eine Stellung? Du bist ja seit über 10 Jahren in Schweden, hast ja einen großen Reiterhof, dass du schon auch von vielen auch angefragt wirst oder viele auch vielleicht begleitest oder viele, die bei dir mal gearbeitet haben auf dem Hof, dass sie dann selber sagen, okay, das will ich auch mal wagen. Also hast du da schon so eine Vorbildfunktion mittlerweile?
Ja, also Angelika ist die Erste, die es tatsächlich auch gemacht hat. Aber wir waren, als sie bei uns war und uns im Winter bei den Pferden geholfen hat, also ich mache immer, das Kind hat viele Namen, nenne es Praktikum, Winterhilfe, Work and Travel. Das kann man ja sehen, wie man möchte. Das war damals schon klar, dass sie sehr nach Schweden zieht, aber sie ist dann erstmal zurück in die Schweiz gegangen und hat sich da ein bisschen neu sortiert, aber das kann sie auch alles selber erzählen und hat dann wirklich den Entschluss gefasst, jetzt doch die Schweiz endgültig zu verlassen und es kamen ganz viele Zufälle dann zusammen und sie wollte uns eigentlich nur besuchen, um von diesen Plänen zu berichten und dass sie jetzt einen Hof sucht. Und dann kam von mir, ich kenne da einen Hof, der gerade zum Verkauf steht und der noch gar nicht offiziell zum Verkauf steht. Und es waren einfach ganz viele Zufälle, die da zusammengekommen sind. Und genau dahin ist sie jetzt gezogen. Und das ist Luftlinie, vielleicht 5 Kilometer von uns. Und wir profitieren ja auch sehr gegenseitig dann voneinander, dass wir uns jetzt hier haben. Und ja, sie konnte das Leben bei uns ein bisschen kennenlernen, wie es ist, mit Pferden auch im Winter hier zu sein. Also sie kannte ja eigentlich erstmal nur den Winter. Und der hat sie nicht abgeschreckt. Und jetzt hat sie halt auch den Sommer mit den Pferden erlebt und konnte da so ein bisschen Einblick haben.
Ja. Angelika lebt jetzt noch nicht mal seit einem Jahr hier in Schweden. Wenn du sie so auch dann begleitest oder so einzelne Schritte siehst, erinnert dich das auch immer wieder an deine eigene Auswanderung jetzt vor, ich glaube, 13, 14 Jahren? So lange bist du ja schon in Schweden.
Ja, jede Auswanderung ist natürlich anders. Also jeder hat andere Voraussetzungen, mit denen er dann kommt. Ich sehe schon viel, was wir auch durchgemacht haben, aber ich sage auch immer zu ihr, sie ist schon 10 Schritte weiter, als ich es damals war, als ich ausgewandert bin. Also ich musste noch viel mehr Sachen lernen und mitnehmen, wo sie eigentlich jetzt schon Schritte weitergegangen ist. Natürlich ist es immer ein Lernprozess, wenn man sowas Neues anfängt und ein neues Land. Aber man kommt auch immer wieder an die gleichen Probleme und muss da auch erstmal sein Netzwerk aufbauen, wenn es um Heu geht, wenn es um Tierarzt geht. Da kann ich sie natürlich hier unterstützen, weil wir in der gleichen Gegend sind. Aber da muss auch jeder so ein bisschen seine Partner finden, mit denen er gut zurechtkommt.
Als du damals ausgewandert bist, hast du 3 Pferde mitgenommen und seitdem ist dein Reiterhof ja schon deutlich größer geworden. Also du hast deutlich mehr Pferde mittlerweile. Kannst du dich und deinen Hof zunächst einmal vielleicht auch vorstellen? Also wo kommst du her? Warum bist du jetzt in Schweden und was machst du oder was bietest du auf deinem Hof alles an?
Ja, also alleine das, die Geschichte ist ja schon eine sehr lange, aber ich versuche es kurz zu fassen. Also ich hatte eigentlich nie vorgehabt, nach Schweden auszuwandern. Ich habe mich eigentlich ganz wohl gefühlt in Deutschland, auch mit meinem Job und allem. Wir brauchten aber eine neue Bleibe für die Pferde, für unsere 3 Pferde und uns. Und irgendwann kam der Reiterhof in Südschweden zu verkaufen. Und mein Mann fand Skandinavien schon immer toll. Ich bin noch nie da gewesen. Trotzdem sind wir dann 11 Monate später mit unseren Pferden ausgewandert und haben das Abenteuer gestartet. Erstmal ganz klein, dass wir es auch nur gemietet haben. Und dann hatten wir die Möglichkeit, es zu kaufen. Und dann haben wir auch direkt unsere Ranch eröffnet. Und das ist dann über die Jahre gewachsen. Also erstmal nur über Ausritte. Dann haben wir die erste Stüger gebaut. Dann haben wir noch ein Haus, das Nachbarhaus dazu gekauft, in dem auch meine Eltern wohnen. Und indem wir noch eine Ferienwohnung haben. Also wir sind über die Jahre ganz langsam gewachsen. Ja, und haben jetzt 10 Pferde hier, machen die Vermietung im Sommer mit richtigen Reitferien und Ausritten, den Rest des Jahres auch über Reitunterricht. Ich habe zwischendurch auch noch eine Trainerausbildung gemacht für Dualaktivierung und Equikinetik. Dann habe ich noch eine Ausbildung zur Pferdetherapeutin gemacht. Also
was ist das, was du gerade...
Die Pferdeleute, die es interessiert, genau, die werden es kennen. Das sind diese blau-gelben Gassen, die überall auch in Deutschland in den Reithallen rumliegen. Und da gibt es eine spezielle Art des Trainings, was man mit dem Pferd macht, wo man mit Intervallen arbeitet und mit der Farbgebung, um die Pferde mehr zu selbstständigem Arbeiten zu aktivieren und die Balance und Koordination und das Selbstbewusstsein der Pferde zu verbessern, dass man halt Partner hat, die mitarbeiten. Und da unterscheide ich mich auch von vielen anderen. Also wenn ich sage, ich sehe zu, dass es meinen Pferden gut geht, dann meine ich das auch so. Also ich habe auch schon ganz starke Grenzen, was das Gewicht und was das Können angeht, dass überhaupt jemand bei mir auf dem Ausritt dann halt mit darf. Also ich nehme nicht jeden mit, sondern ich stelle schon blöde Fragen vorher, bevor ich zusage, dass jemand mit auf einen Ausritt darf, damit ich halt meine Pferde auch schütze. Damit die den Sommer gut überstehen und nicht mir am Ende des Sommers sagen, ich habe aber jetzt keine Lust mehr, sondern dann auch noch freudig mit ins Gelände gehen.
Dein Hof heißt Ranch, weiß nicht, 52 ja. oder 52, 52, ich weiß nicht genau, ob man es auf Englisch oder Schwedisch-Deutsch ausspricht. Woher kommt der Name? Ja.
Also den Namen spreche ich immer so aus in der Sprache, die ich gerade spreche. Also es ist egal mit. Ich nehme die Sprache meines Gegenübers. Das ist tatsächlich so ein bisschen auch unsere Geschichte, die dahinter steht. Wir haben zum Schluss einen kleinen Hof gemietet, der direkt an der A52 durch das Ruhrgebiet, die kennt jeder, der im Ruhrgebiet fährt, kennt die A52, auch sehr viel befahren. Und da hatten wir unseren Hof und den haben wir eigentlich Ranch 52 genannt. Der Hof hatte aber nie den Namen angenommen, weil wir uns nicht wohlgefühlt haben. Und dann sind wir nach Schweden ausgewandert und ich hatte dieses blöde Holzschild gemacht für den Hof, was nie aufgehangen wurde. Aber es war halt da und wir brauchten halt einen Namen für den neuen Hof. Und wir hatten zu der Zeit keine Ahnung, was daraus wird, aus dieser Idee, einen Pferdehof aufzumachen. Und wir haben es einfach genommen und dann habe ich auch mal kurz nachgedacht und gedacht, na okay, 52, das Jahr hat 52 Wochen, ach, das kriege ich noch umgedreht, dass wir halt 52 Wochen im Jahr unsere Pferde auch draußen halten und sehr naturnah halten. Ja, und das wurde dann daraus, das ist halt die Geschichte hinter dem Namen.
Spannend. Ja, kommen wir mal vielleicht auf das Reiten ganz grundsätzlich in Schweden zu sprechen. Ich weiß nicht, ob das nur so ein Gefühl ist, aber wenn ich so in Schweden, gerade im südlichen, mittleren Schweden, so über das Land fahre, habe ich das Gefühl, es gibt extrem viele Pferdekoppeln mit vielen Pferden, die da draufstehen. Das kann ein Gefühl sein, nur so eine subjektive Wahrnehmung, vielleicht auch verzerrte Wahrnehmung. Oder ist es tatsächlich so, dass in Schweden mehr geritten wird oder es auch viele Pferde gibt, gerade im Vergleich zu Deutschland vielleicht?
Ja, ich kenne jetzt keine Statistiken, aber mehr Pferde, das Gefühl haben viele. Aber es kommt wahrscheinlich auch daher, weil die Leute viel ihre Pferde dann quasi im Garten stehen haben, weil die Grundstücke einfach hier so groß sind, dass man sich das Pferd halt auch zu Hause halten kann und man nicht auf Ställe angewiesen ist. Es gibt das auch, klassische Einstallerställe sind hier auch vorhanden, aber man kann sich halt auch mal so ein Pferd in den Garten stellen, was nicht bedeutet, dass die auch mehr reiten, weil so gerade die Pferde, die man auf den Koppeln hinterm Haus sieht, haben nicht unbedingt die wirklich aktiven Reiter auf dem Sofa sitzen, sondern machen vielleicht ein bisschen Gartenpflege und halten das frei. Sieht man dann auch, wenn sie dann sehr deck- und stämmig sind, dass es nicht so die Pferde sind, die täglich trainiert werden. Und es kommt auch tatsächlich sehr, sehr selten vor, dass ich andere Reiter betreffe.
Okay, es ist dann da gar nicht unbedingt so, dass man sagt, es reiten ganz, ganz viele Menschen. Wenn man aber auf so die Zahlen schaut, also gerade wie viele Menschen eine bestimmte Sportart in den Vereinen betreiben, das fand ich schon ganz interessant. Da habe ich eine Statistik gefunden, da liegt in Schweden das Reiten immerhin auf Rang 9, also hinter Fußball, Leichtathletik, Golf, Gymnastik, Innebandy, Eishockey, Schwimmen und Handball, das kommt alles davor, aber dann kommt eben schon das Reiten, also durchaus, das sind natürlich nur diejenigen, die auch in Vereinen organisiert sind. Das ist ja auch nur eine bestimmte Teilmenge natürlich. Aber auffallend beim Reiten in dieser Statistik, die ich gefunden habe, ist hierbei, dass über 90% Frauen sind. Warum ist das so? Warum ist Reiten so ein weiblicher Sport? Hast du da eine Erklärung?
Also ich stutze auch immer, wenn eine Anfrage kommt und ein Mann mal mitreiten möchte. Da kommen nämlich dann noch drei blödere Nachfragen, ob der denn auch wirklich reiten kann, weil es auch bei mir ungewöhnlich ist. Also ich glaube nicht, dass in Deutschland die Statistik groß anders aussieht. Da wird das wahrscheinlich ähnlich sein. Reiten und Pferde, das ist einfach so ein Mädchending. Das ist von klein auf die Mädchen, die Pferde immer toll finden. Diese großen Tiere, die dann tun, was man möchte und mit denen man so viel Freude, aber mit denen man ja auch eine Beziehung aufbauen kann. Ich glaube, das ist für Frauen viel, viel wichtiger als für Männer, die dann lieber auf die Crossmaschine gehen, wie es zu meinem Leidwesen mein Sohn ja auch tut. Der mit Pferden nicht so viel anfangen
kann. Okay, der hat kein Interesse an.
Nein.
Okay. Aber das heißt, habe ich jetzt gerade rausgehört, das spiegelt sich schon auch in deinen Buchungszahlen oder auch wieder, dass das fast ausschließlich oder größtenteils Frauen sind.
Ja. Also die 90% würde ich mir auch geben, wenn nicht sogar 95%.
Okay. Und wer ist es ganz grundsätzlich, wer kommt so bei dir zu Besuch auf den Hof? Sind das eher Kinder, Jugendliche, eher Erwachsene? Sind das eher schwedische Mitbürger, Mitbürgerinnen oder eher ausländische Touristen? Gibt es da so eine Trends oder Tendenzen oder ist es so ganz wild durcheinander?
Nein, das ist schon eine große Tendenz. Also da ist mein Vorteil, dadurch, dass ich deutschsprachig bin und auch das mit der Werbung in Deutschland ganz gut dann hinkriege, sind die Gäste, die bei mir vor Ort wohnen, eigentlich 100% deutschsprachig, also die wirklich Reiterferien buchen. Auf den Ausritten, da kommen auch andere Nationen, aber da ist es gemischt. Dänen, Holländer, der ein oder andere Schwede kommt auch mal vorbei zum Ausreiten. Aber die meisten kommen schon aus dem deutschsprachigen Raum. Und es bietet sich auch an, wenn man mit seinen Kindern oder Jugendlichen kommt. dass man einfach auch auf Deutsch ein bisschen schnacken kann auf dem Ausritt in der Muttersprache, das hilft schon. Ich nehme natürlich erst Kinder, das hattest du ja auch gemerkt, erst ältere Kinder, so ab 12, weil ich einfach sehr große Pferde habe und die kleineren Kinder dann im Gelände doch ein bisschen aufgeschmissen sind, wenn sie den großen Kaltblüter dadurch steuern müssen. Deswegen nehme ich erst die größeren Kinder und Erwachsene mit und das sind schon ziemlich viele, die dann kommen und reiten möchten, also auch in der Altersgruppe. Die kleineren kann ich jetzt zu Angelika schicken, das ist für mich jetzt wirklich ein Vorteil, da habe ich auch tatsächlich jahrelang gesucht, immer wieder versucht, Kontakte zu knüpfen zu Höfen, die das dann für die kleineren Kinder anbieten, weil es mir halt immer auch sehr, sehr leid tut, wenn ich dann absagen muss und dann die großen Kinderaugen da stehen und einen anhimmeln und eigentlich die Pferde streicheln und lieb haben möchten. Und ich bin dann eigentlich die Böse, die sagt, bei mir geht's jetzt leider nicht. Und da bin ich über Angelika jetzt in der Nachbarschaft sehr, sehr froh, dass die das dann abnimmt und die Kinder auch ihren Spaß haben mit den Pferden.
Dann ist wahrscheinlich dein Standort in Urshult, also im südlichen Osnen, im südlichen Smallland gelegen. Wahrscheinlich auch ziemlich perfekt, weil das ist schon so, habe ich so ein Gefühl, so ein deutsches Eck, könnte man sagen, wo sehr, sehr viele deutsche Touristen auch hinkommen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade Tingsryd, die ganze Kommune. Wir haben eine sehr hohe Dichte an Campingplätzen und im Sommer hört man sehr viel Deutsch, wenn man in die Supermärkte geht. Man merkt es auch sehr schnell, wenn die Touristensaison wieder anfängt. Dann gibt es nämlich einige Sachen nicht mehr im Supermarkt. Vor allen Dingen Mineralwasser und Grillfleisch. Da weiß man immer, okay, sie sind wieder da. Und die Supermärkte schaffen es seit Jahren nicht, sich darauf vorzubereiten, dass der Ansturm kommt. Wir sind halt die Ersten, die richtig Schweden sind. Vor uns ist Skåne. Skåne ist noch halb Dänemark. Wenn man jetzt so einen Urschweden fragt, dann sagt er, ach, Skåne gehört, ist ja noch gar nicht Schweden. Und wir sind dann im Smallland hier die Ersten, die so richtig die schwedische Natur dann auch zu bieten haben. Und da kommt man natürlich dann am schnellsten hin und deswegen bleiben sie hier alle hängen. Und das, da haben wir dann schon viele hier.
Ja, gilt auch so als die so südlichste schwedische Wildnis vielleicht, auch wo man so ein bisschen, zumindest es ist natürlich Wildnis so in dicken Anführungszeichen, aber man hat schon so ein bisschen diese Erfahrung, was vielleicht auch das, was da für viele Schweden ausmacht, Wälder, viele Seen. Und genau das, das hat man natürlich in dieser Gegend auch. Ja. Du hast schon gesagt, bei dir auf dem Hof, da kann man Reitunterricht nehmen, aber ich will mich mal jetzt mehr auf die Ausritte fokussieren. Wie erlebst du ganz persönlich so die schwedische Landschaft vom Pferderücken aus? Ist das ein anderes Erleben als beispielsweise jetzt vom Fahrrad oder sonst irgendwas? Also verändert sich die Wahrnehmung, wenn man mit dem Pferd oder auf dem Pferd durch die schwedische Landschaft reitet?
Ja, was ich auf dem Pferderücken schaffe, was man mit dem Fahrrad nicht schafft, ich komme auf Wege, die man vielleicht noch zu Fuß begeht. Das ist für mich auch immer meine Aufgabe. Ich schaue immer nach neuen Wegen, die einfach mitten durch den Wald führen. Das ist auch immer für Reiter, die aus Deutschland kommen, sehr überraschend, wenn ich anfange und irgendwo abbiege. Ja, das letzte Woche war noch ein Mädchen und sagte, aber da ist doch gar kein Weg. Und dann habe ich mich nur umgedreht und gesagt, mittlerweile kennst du mich, du weißt, da kommt irgendwas, was man als Weg bezeichnen könnte. Und man kann halt so richtig mitten reingehen und man ist mitten in dem Wald, wo man einfach über Stock und Stein reiten kann, was ein Fahrrad dann nicht mehr schafft, weil man dann stecken bleibt und hinfällt. Und das kann man mit den Pferden halt schon machen und da also wirklich auch in dem Moos sein, zwischen den Wäldern sein, zwischen den Bäumen und den Vögeln zuhören und die Sonne sehen, wie sie durch die Bäume strahlt. Und das ist schon sehr, sehr herrlich.
Smallland gilt ja so als das Land der Steine. Es war überall so von der letzten Eiszeit noch ganz, ganz, ganz viele Steine überall rumliegen. Ist das eine Herausforderung für die Pferde oder spielt das eigentlich keine Rolle?
Ja, wenn wir im Wald sind, ist es natürlich, sie müssen sehr koordiniert sein. Deswegen kommt mein Training dazu, was ich mit den Pferden im Winter mache, um sie darauf vorzubereiten. Die müssen schon sehr trittsicher sein, um ihre Wege dadurch zu finden, aber das machen sie alle schon sehr gut. Das ist schon, die sind schon angestrengt, auch wenn sie nur im Schritt sich da durch den Wald quälen. Also quälen nicht, die finden das nämlich eigentlich viel spannender als diese langweiligen Schotterwege, weil da passiert mal endlich was und man muss mal ein bisschen die Füße heben. Also die Pferde finden das auch viel, viel toller, wenn ich in den Wald abbiege, auch wenn es sie ein bisschen herausfordert. Aber das ist schon der schönere Teil immer. Man muss natürlich ab und an auch ein paar Schotterwege gehen, um in die guten Regionen zu kommen, aber es lohnt sich immer wieder.
Und was sind so die Herausforderungen für die Reiter oder die Reiterinnen? Also welche Voraussetzungen auch sollte man mitbringen, um bei dir reiten zu können? Oder vielleicht auch in Schweden ganz grundsätzlich, um gut im Gelände reiten zu können, welche Erfahrungen sollte man da haben?
Also um gut im Gelände reiten zu können, sollte man sicher in allen Gangarten sein. Also Schritt, Trab, Galopp, das Leichttraben beherrschen, den leichten Sitz im Galopp beherrschen, damit man auf den unebenen Wegen auch dem Pferd nicht in den Rücken fällt und gut balanciert sein, dass man halt diese unebenen Wege auch aushält und nicht vom Pferd runterplumpst.
Ist sowas schon mal passiert oder passiert das öfter mal?
Gott sei Dank, also toi toi toi, ich bin immer sehr auf Sicherheit bedacht und ich verliere ziemlich selten Reiter. Es passiert natürlich. Es sind Pferde, die können sich erschrecken. Irgendwas kann immer mal passieren, aber es passiert glücklicherweise sehr, sehr selten, dass jemand runterfällt. Dafür sage ich aber auch schon mal nein. Wenn ich merke, die können doch nicht so viel reiten, wie sie mir vorher gesagt haben, dann sage ich auch leider, konntest du dann doch nicht mitkommen.
Ja, also ist die Sicherheit da immer auch an erster Stelle. Ja. Und wie ist es mit den Pferden? Also auch Pferden kann etwas passieren oder sie können auch krank werden. Mhm. Und ich habe schon oft gehört, dass in Schweden die Tierarztsituation, das ist so ein Problem darstellen soll, dass sie sehr teuer sind und wenn man überhaupt an eine herankommt, ja, dass man dann eben auch einiges liegen lässt. Stimmt das oder ist das nur so ein Gerücht oder ein Klischee? Oder?
Das, überhaupt nicht. Also das, was du gerade gesagt hast, hätte eigentlich aus meinem Mund kommen können. Das sind eigentlich original meine Worte, die ich jedem sage, der mich fragt, was ist denn das größte Problem mit Pferden in Schweden. Es ist einfach die Tierarztsituation. Und wenn man an einen rankommt, dann ist es sehr, sehr teuer. Und die Diagnose ist noch nicht mal gut, die man dann kriegt. Also eine Erstmeinung zu kriegen, ist hier schon viel. Über eine Zweitmeinung muss ich gar nicht erst nachdenken. Ich habe mich gestern noch mit einer Schwedin auseinandergesetzt, die ganz viel Tierarzterfahrung hat. Und die hat, habe ich gesagt, na, du kannst mir jetzt mal helfen, gib mir doch mal eine Liste von deinen ganzen Tierärzten, dann können wir mal abgleichen. Und das ist schon sehr weit verstreut. Also auch die Schweden haben das gleiche Problem. Also das liegt jetzt nicht an den Auswanderern, dass wir nicht rankommen, sondern es gibt hier wenige. Und wenige, die auch Notfälle behandeln. Also für mich heißt es, wenn ich am Wochenende einen Notfall habe und in die Klinik muss, 2 Stunden. Und ich bin im Süden von Schweden. Da muss ich 2 Stunden.
Wo es noch relativ dicht ist.
Wo es noch dicht ist. Und ich habe die nächste Notfallklinik 160 Kilometer entfernt. Die Schweden haben aber auch ein bisschen andere Sicht auf die Tiere. Also nicht nur auf die Pferde, aber auch die sind halt wesentlich entspannter als ein deutscher Pferdebesitzer und rufen nicht bei jeder Kleinigkeit den Tierarzt. Die können sich das gar nicht leisten. Und so viele Kapazitäten haben sie nicht. Vorsorge machen auch nicht so viele. Also so regelmäßige Bluttests, da wird man schon eher komisch angeguckt von dem Tierarzt, wenn man so eine Bitte äußert, weil die das nicht gewohnt sind. Die machen das dann wirklich nur, wenn irgendwas ist. Aber nicht einfach standardmäßig. Andere Sachen machen sie dafür schon länger standardmäßig, wie bei Wurmkuren, dass man vorher eine Kotprobe nimmt und nicht einfach nur 4-mal im Jahr entwurmt, wie ich es noch aus Deutschland kenne oder weniger, sondern dass man immer nur selektiv entwurmt und das machen, um keine Resistenzen zu fördern. Also an der Stelle sind sie dann schon wieder auf einer anderen Richtung. Aber ja, die Tierarztsituation ist das Schlimmste hier.
Und hast du den Eindruck, dass du jetzt damit vielleicht auch besonders haderst, weil du vielleicht aus Deutschland kommst, wo die Situation eine bessere ist? Oder du hast auch vorhin schon angedeutet, auch die Schweden, die sehen das durchaus auch ähnlich und auch ähnlich kritisch.
Ja, ich habe das mitgekriegt von Öland. Da gab es eine Zeit lang gar keinen Tierarzt auf der ganzen Insel. Da sind die Schweden auch an die Presse rangegangen und haben gesagt, also das geht nicht, wir können hier nicht so eine ganze Insel abgeschnitten von tierärztlicher Versorgung haben, weil da eine Klinik dicht gemacht hat. Das wurde dann auch, da wurde wieder was eröffnet, aber die Schweden haben das gleiche Problem. Da unterhalte ich mich auch mit meinen schwedischen Reitschülern dann drüber und die haben die gleiche Problematik. Jetzt hat die eine ganz spezielle Krankheit, auf die ich sie gebracht habe, Aber jetzt muss man einen schwedischen Arzt finden, der überhaupt mal was davon gehört hat. Und das ist nicht ganz so einfach.
Werden dann einfach so wenige ausgebildet? Oder?
Ja, es sind wenige, die ausgebildet sind. Die Ausbildung ist nicht gut. Das ist, ich habe hier im Dorf, gibt es eine Zahnärztin, die sehr, sehr gut ist. Die hat irgendwann sich dazu entschieden, noch ein tiermedizinisches Studium draufzusatteln und hat dieses in Spanien, in Valencia gemacht. Und dann habe ich sie irgendwann mal gefragt, weil die auch zwei kleine Kinder hatte. Ich so, Spanien ist jetzt mal nicht um die Ecke. Und dann sagt sie, ja, nee, Schweden, man kommt nicht so gut rein und die Inhalte sind nicht so gut, dass ich das jetzt machen würde. Da nehme ich das lieber das auf mich, dass ich eine richtig gute Ausbildung kriege und gehe nach Spanien. Also selbst die Schweden hadern mit der Ausbildung hier. Und wir hatten auch mal einen Nottierarzt hier, der konnte gar nichts eigentlich über Pferde. Dann haben wir uns auch beschwert. Und da hat dann der Leiter von dem Amt gesagt, naja, Sie haben ja recht. Und hat uns auch die Rechnung erspart, die mussten wir nicht bezahlen, weil das ging nicht. Also der wusste, also ich war froh, dass er ein Pferd erkannt hat, und aber darüber hinaus auch nicht allzu viel. Und die Ausbildung ist schon nicht sehr gut auf Pferde ausgerichtet. Da hat man keine Spezialisten. Also ich bin auch immer froh, wir haben ein paar ganz gute Tierärzte jetzt hier. Also man baut sich ja so sein Netzwerk auf. Aber die haben auch alle Fortbildungen gemacht. Und meistens haben sie die in Deutschland gemacht.
Ja, das ist interessant. Mhm. Deswegen ist es sehr spannend. Ja, viele, die natürlich auch dann nach Schweden kommen, wenn sie reiten wollen, die werden wahrscheinlich die wenigsten ihr eigenes Pferd mitnehmen. Das heißt, man ist ja aber auch angewiesen, irgendwo einen guten Reiterhof zu finden. Klar, man kann nicht zu dir gehen, aber wenn jetzt man irgendwo eine andere Region vielleicht auch unterwegs ist, wie kriege ich denn eigentlich raus? Oder gibt es irgendein Verzeichnis von guten Reiterhöfen oder gibt es irgendwelche Qualitätsmerkmale, auf die ich achten kann, dass ich sage, ich finde auch einen guten Reiterhof, wo ich auch weiß, da geht es den Pferden, den Tieren auch gut. Gibt es eine Möglichkeit oder ist es so ein bisschen Trial and Error?
Ja, man kann sich natürlich schon die Homepages angucken. Was haben sie für Fotos? Wie beschreiben sie den Hof? Das würde ich immer machen. Also ein Verzeichnis kenne ich jetzt nicht, aber die meisten haben, wenn man auf die Kommunen, auf die Homepages der Kommunen geht, die haben auch immer einen Reiter, was man so alles machen kann. Und da werden auch die ganzen Reiterhöfe dann empfohlen oder haben dann da einen Link, wo man sich das anschauen kann. Und dann würde ich mir einfach durchlesen, wie sie sich selber und ihren Hof beschreiben. Und da kann man schon herauslesen, ist das jetzt so eine Touristenfalle oder geht es den Pferden da gut? Wenn die einfach jeden mitnehmen, egal ob er reiten kann oder nicht, würde ich da schon nicht hingehen. Also ich persönlich, weil dann weiß ich, die klemmen alles da oben drauf und schicken die durchs Gelände, egal ob gut oder schlecht. Und das kann für ein Pferd nicht gut sein. Deswegen würde ich persönlich da schon einen großen Bogen drum machen.
Okay, das ist schon mal ein guter Tipp. Also auf jeden Fall auf die Seite der Kommune zu gehen und dann zu gucken, quasi gibt es auch irgendwie bestimmte Begrenzungen, dass nicht nur das Geld immer oder das Geld verdienen nicht im Vordergrund steht, sondern eigentlich immer das Tierwohl erstmal. Ja. Du nimmst deine Besucher, deine Besucherin auch auf Mehrtagesausritte mit. Also es gibt zumindest zwei Tagesausritte am Osnen. Das finde ich total spannend. Wie gestaltet sich so ein Ausritt? Also wie wird das organisiert? Wo oder wie übernachtet man beispielsweise? Wie läuft das ab?
Ja, das war tatsächlich für uns eine ganz, ganz große Herausforderung. Wir kamen aus Deutschland und waren Wanderreiter. Wir haben das immer gemacht, dass wir von Station zu Station geritten sind, da die Pferde untergebracht haben, selber dort geschlafen haben. Und wir wollten das gerne in Schweden auch fortführen, weil uns das immer sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich bin schon sehr schnell an meine Grenzen gestoßen, Unterbringungsmöglichkeiten zu finden, weil ich habe tatsächlich nicht so viel Lust auf Zelt für mich selber. Und ich wollte gerne eine schöne Unterkunft haben, wo man dann auch richtig schön den Tag noch verbringen kann. Aber da jemanden zu finden, der das anbietet, eine Unterkunft mit Pferden und für die Menschen, hat uns Jahre gekostet, und die Helferin von der Kommune, die hier auch für das ganze Marketing ist und im Tourismus hilft, die hat mich schon immer gesehen und gefragt, na Melanie, wie kann ich dir denn helfen? So, Karin, du weißt das, bring mir einen Hof, der mich mit den Pferden aufnimmt. Und jetzt habe ich halt endlich jemanden gefunden, wo ich mit den Pferden unterkommen kann. Der hat bei mir eine Reittour gebucht und ich habe gesehen, wo er herkommt, und kannte den Hof, und dann wusste ich, er reitet. Und dann habe ich den Anthony gefragt, ob ich denn mal zu ihm kommen könnte und übernachten könnte. Und er war sofort begeistert von der Idee. Er hat halt einen Hof gekauft vor ein paar Jahren, ich sag mal 20, 25 Kilometer entfernt von hier. Das war auch ein altes Bed and Breakfast, auch mit Pferden. Und da darf ich dann meine Pferde unterstellen und entweder bei ihm oder bei der Nachbarin übernachten. Die hat einen umgebauten Schlafwagen direkt mit Blick auf den Orsnen. Das ist auch sehr schön. Also beides ist super schön, wo wir dann hinreiten. Dann können wir da, dann reiten wir da den ganzen Tag. Mein Mann bringt das Gepäck rüber, kommt mit Essen zurück, bringt das an den Standort, wo wir uns verabredet haben, dass ich Mittagessen mache mit den Reitern. Und dann reiten wir halt weiter, bis wir da sind, versorgen die Pferde, kriegen dann Kaffee und können abends auch noch in die Sauna gehen oder einfach die Gegend genießen. Und am nächsten Tag reiten wir dann wieder zurück, so 5 bis 6 Stunden im Sattel plus einer Pause. Dann weiß man auch schon, was man getan hat.
Ich wollte gerade sagen, 5 bis 6 Stunden, das klingt schon lange. Wie viele Kilometer legt man da so zurück?
Das sind so circa 25 Kilometer. Also wir schaffen so gute 5 km/h. Wir bewegen uns halt viel im Schritt. Klar, man trabt auch und galoppiert, aber das fällt nicht so sehr ins Gewicht, dass man da jetzt richtig, richtig Tempo macht. Ich habe halt nicht die Distanzpferde wie so manch andere, die mit Arabern oder Vollblütern, die können halt schon mal längere Strecken machen. Ich habe halt meine Kaltblüter. Die bewegen sich lieber im Schritt als im Galopp.
Und ganz ehrlich, wie schmerzt da der Hintern danach?
Sehr. Also ich habe dieses Jahr hatte ich ein paar Tagesritte. Da haben tatsächlich schon einige im Vorfeld das Handtuch geworfen, weil sie dann einen Tag vorher testweise einen 2,5-Stunden-Ritt gemacht haben und dann sagen mussten, schaffe ich nicht. Ich schaffe die 5 Stunden im Sattel nicht und es dann aufgegeben haben, schon bevor wir losgeritten sind. Ich frage tatsächlich auch gerade bei diesen langen Ritten, kommen nochmal 5 blöde Nachfragen von mir. Gerade wenn ältere Personen sich dann nochmal melden, die muss man einfach vor sich selber schützen, damit die mir auch nach der Pause nochmal aufs Pferd steigen und nicht sagen, es geht nicht mehr.
Mhm. Und macht das irgendwas mit einem, also außer dem Schmerzen in den Hintern vielleicht, aber irgendwie so jetzt vom Gemüt her, vom Geist her, wenn man so 2 Tage lang auf dem Pferderücken sitzt und irgendwie da durch die smallländische Landschaft im Schritt oder im Trab oder auch manchmal vielleicht im Galopp reitet, passiert da was mit einem?
Man hat schon sehr viel Ruhe und man wächst sehr mit seinem Pferd zusammen, das man da hat. Also auch wenn man es vorher nicht kannte, aber das ist schon ein Zeitraum, wo man eine kleine Partnerschaft mit seinem Reitkumpel aufbaut und mit dem zusammen das erlebt und dann auch anfängt, dem zu vertrauen, dass der durch die Wege, die da kreuz und quer durch den Wald gehen, dass der das auch schon meistern wird und man sich da einfach so ein bisschen loslassen kann.
Meine Frage hat sich vielleicht schon ein bisschen erübrigt. Du hast gesagt, das war so schwierig, da quasi einen Hof oder irgendeine Übernachtungsmöglichkeit zu finden bei einem 2-Tages-Ritt. Weil ich habe auch schon die weiterführende Frage auch schon stellen wollen. Hast du auch irgendwie vor, auch mal 4, 5, 6, 7 Tagesritte, also richtig ganz, ganz große Ausritte anzubieten? Aber das wird wahrscheinlich dann sehr, sehr schwierig, weil die Übernachtungsmöglichkeiten so begrenzt sind.
Ja, ich komme dann natürlich weiter, wenn ich so viele Tage reite. Aber das sind Projekte, das ist so auf Langzeit. Ich habe tatsächlich schon mal erste Gespräche mit Tingsryd geführt. Hätte da eigentlich auch potenziell noch neue Möglichkeiten, einen Ausritt zu machen. Aber es kostet mich natürlich auch sehr, sehr viel Zeit, die ganzen Wege zu erkunden bis dahin, weil ich ja mich nicht nur auf den großen Schotterwegen aufhalten möchte, wo man auch mit dem Fahrrad langfahren kann, sondern irgendwo mitten rein möchte. Und das sind schon noch Projekte für die nächsten Jahre, wo ich sicherlich vielleicht erstmal auf 3 Tage, vielleicht auch 4 Tage erhöhe. Und das würde ich schon noch mal gerne machen, ja.
Und hast du das auch für dich alleine schon mal gemacht, dass du irgendwo gesagt hast, ich reite mal mehrere Tage irgendwo, vielleicht auch das Fjell oder so in Nordschweden. Also hast du sowas auch schon erfahren?
Ich komme hier nicht weg, ich habe 10 Pferde hier. Okay, gut. Wenn du mich als nächstes fragst, wie viel ich denn schon von Schweden gesehen habe, ja, ich komme bis Jönköping hoch, wenn ich mich anstrenge. Also das ist, wenn man so eine Aufgabe hat, dass man hier einen Hof mit so vielen Pferden hat, dann ist der eigene Urlaub sehr gering ausgeprägt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich komme jetzt ja gerade aus der Saison und mich fragen dann Leute auch, gehst du auch mal alleine ausreiten? Dann gucke ich sie nur ganz entsetzt an, so von meinem momentanen Gefühl und sage, ausreiten, alleine, nein, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Und ich freue mich, wenn ich jetzt wieder was anderes mit den Pferden machen kann. Also nach 3 Monaten jeden Tag 2 bis 3 Stunden im Sattel hat man genug.
Das glaube ich, das glaube ich. Okay, das heißt, dann halte ich fest, du hast selber keinen Urlaub, aber du bietest immerhin die Möglichkeit, dass andere bei dir Urlaub machen können. Und das ist ja auch schon auch schon mal etwas super, super Schönes. Vielleicht können wir das noch zum Schluss noch mal ganz kurz so klären, solche praktischen Fragen. Also wenn man bei dir jetzt Urlaub machen möchte, Reiturlaub machen möchte, wann sollte man buchen? Du bist im Sommer, glaube ich, recht gut ausgebucht. Und kann man bei dir auch auf dem Hof übernachten oder muss man das irgendwo separat organisieren? Wie sieht das aus?
Ja, also ich habe hier auf dem Hof, wir haben eine Ferienwohnung, wir haben ein Mobilheim und eine kleine Gästestüge, also in unterschiedlichen Größen, dass man hier auch direkt Reitferien buchen kann. Das sollte man möglichst früh machen, also so jetzt im Herbst. Also es fängt an, dass so langsam die ganzen Anfragen eintrudeln und ich schon die ersten Buchungen rausgebe. Die Hochzeit ist meistens so Dezember, Januar, wenn die Familien in ihre Urlaubsplanung gehen und vom Chef den Urlaubsplan abgesegnet kriegen, dann merke ich das schon, das ist so die Hochphase der Buchungen für den Sommer. Man kann aber auch bei mir reiten, wenn man nicht bei mir wohnt. Für die Sommermonate mache ich das aber immer erst ab Mai, dass ich da so die Buchungsmöglichkeit öffne. Also wer im Juni, Juli, August hier sowieso Urlaub macht und nur einen Ausritt machen möchte, der kann mich immer so ab Mai kontaktieren. Und dann weiß ich einfach, welche Ausritte ich wann habe und wo ich noch was frei habe. Weil natürlich für die, die bei mir buchen und eine ganze Woche Reiterferien machen wollen, die haben natürlich erstmal das Vorrecht auf die Ausritte und danach orientiere ich mich dann.
Aber das heißt, wenn man so, keine Ahnung, 6, 7, 8 Wochen im Vorfeld anfragt, dann ist da im Normalfall noch was möglich.
Ja, das ist im Normalfall was möglich. Das wird schwierig, so 2, 3 Tage vorher und man hat vielleicht nur 1, 2 Tage zur Auswahl. Dann kann es sein, dass ich auch schon mal ausgebucht bin. Früh drum kümmern ist immer hilfreich.
Und wenn jemand nicht nur Urlaub bei dir machen möchte, sondern wir haben ja vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, als Aushilfe oder als Winterhilfe bei dir mit anpacken möchte, wie sieht das aus? Welche Bedingungen gibt es da oder wie kann man das bewerkstelligen? Ja.
Also ich biete das immer an, einmal in der Zeit von Oktober bis Dezember und dann von Januar bis März. Für die eigene Motivation auch ist es immer gut, wenn jemand Neues kommt nach dem Winter, dass man selber jemanden hat, den man wieder neu anlernen möchte und das im tiefen Winter steigert das doch auch meine eigene Motivation, wieder richtig zu arbeiten mit den Pferden. Und das ist auch ein Zeitraum, der gut für die meisten Leute dann machbar ist, die ein Praktikum mal machen wollen oder mal eine längere Zeit ins Ausland gehen wollen. Die können sich dann bei mir melden und dann sprechen wir darüber, was sie sich so vorstellen. Und was sie hier machen müssen oder was sie machen können auch, was sie auch alles lernen können hier. Und dann gucken wir, ob wir uns gegenseitig sympathisch sind. Und dann können die gerne auch eine Zeit lang hier den Winter in Schweden erleben.
Was ja auch spannend ist. Nicht mehr ganz so schneesicher, wie es vielleicht vor ein paar Jahrzehnten mal war. Aber man kann, glaube ich, schon noch manchmal auch sehr, sehr schöne Winter dort erleben, oder?
Ja, das ist wirklich eine schneesichere Region, haben wir nicht mehr. Aber jeden Winter kriege ich irgendwann mal meinen Schneegalopp. Und dann bin ich schon glücklich, wenn ich einmal durch den Schnee galoppieren kann. Dann ist der Winter gerettet.
Okay, gut. Ja, vielen Dank. Also wenn du ja hier arbeiten möchtest auf der Ranch 52 bei Melanie oder wenn du natürlich einfach nur Urlaub machen möchtest, ausreiten möchtest, dann habe ich dir den Link zur Homepage der Ranch 52 in die Shownotes gesetzt. Klick einfach darauf und dann findest du auch alle Kontaktmöglichkeiten. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Melanie, dass du hier Rede und Antwort gestanden bist, dass du ein bisschen erzählt hast vom Reiten in Schweden, auch von den Schwierigkeiten vielleicht mit den Tierärzten. Vielen, vielen Dank. Taksimöke.
Danke auch.
Ja, es war super spannend, mit dir übers Reiten in Schweden zu reden. Vor allem ist auch so ein Thema, wo ich mich selber so gut wie überhaupt gar nicht auskenne. Deswegen finde ich das super spannend, da auch so eine Expertin wie dich zu haben. Ja, also wenn du reiten möchtest, ab 12 Jahren bei Melanie auf der Ranch 52. Für die Kleineren habe ich anfangs auch erwähnt und vielleicht kommt Angelika hier auch nochmal in den Podcast. Dann kannst du den Ponyreiterhof Gingers Goth auch bei Urschult wählen. Da können kleinere Kinder dann auf Ponys reiten. Ja, ich wünsche dir weiterhin eine gute Zeit in Schweden, Melanie, und dir da draußen, je nachdem, du bist wahrscheinlich vielleicht aus dem Urlaub zurück, dann wieder einen guten Start ins Arbeitsleben nach dem Urlaub. Und dir, Melanie, vielleicht auch einen ruhigeren Herbst, nachdem du jetzt jeden Tag im Sattel gesessen bist, wo du jetzt nicht mehr jeden Tag im Sattel sitzen musst. Hab eine gute Zeit. Hat es so braun. Yes. Elchkuss, der Podcast für Schweden.